Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.
Ich frage mich die ganze Zeit, was das für ein Mensch ist, der so etwas Sinnloses, so etwas Bestialisches tut. Ich wünsche mir einfach, dass er möglichst bald gefasst wird.
Der Mann, den Sie gerade gehört haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist Kurt S., einer von vielen Betroffenen und Geschädigten in dem Fall, über den wir heute sprechen wollen. Und obwohl Kurt S. diesen Wunsch nach der Erfassung des Täters schon im Jahr 2004 formuliert hat, konnte er bis heute nicht erfüllt werden. Und genau deswegen, weil es so eine sehr lange Zeit ist, in der die Ermittler im Dunkeln tappen, aber auch weil das Ausmaß der Taten einfach sehr schwer zu fassen ist, widmen wir dem Fall der Pferderipper hier unsere neue Folge des True Crime Podcasts Verbrechen, die die Region bewegen, zu der ich Sie sehr herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Bastian Angenent, ich leite den Digitalbereich beim Weserkurier und bei mir ist unser Chefreporter Jürgen Hinrichs. Der hat den Fall für unser neues True Crime Magazin recherchiert. Moin Jürgen, schön, dass du da bist.
Moin Bastian, guten Tag meine Damen und Herren.
Jürgen, ich habe es bereits eingangs gesagt, dieser Fall des Pferderippers, oder so wurde er zumindest von den Boulevardmedien genannt, der hat wirklich ein irre großes Ausmaß. Als ich mich jetzt hier in den Fall eingelesen habe für unser Gespräch, war ich wirklich erstaunt, wie lange sich der Fall schon hinzieht und wie viele Taten er mittlerweile auch umfasst. Wir haben ja auch eingangs Kurt S. gehört, ein Geschädigter des Pferderippers sozusagen. Und als er seinen Appell an die Öffentlichkeit gerichtet hat, das war bereits 2004 in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Und auch da war der Fall schon mehrere Jahre alt. Die Taten sind in mehreren Bundesländern verortet und es sind wirklich halt mittlerweile Dutzende Tiere getötet worden. Vielleicht damit nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein Gefühl dafür bekommen, gib uns mal einen Einblick in diese Dimension des Falls.
Es sind eher hunderte von Taten, von denen zu reden ist, wobei eines vorweg ganz wichtig ist, ja, zu Anfang der Serie waren alle davon ausgegangen, wir Journalisten, aber eben auch die Ermittler der Polizei und vom Landeskriminalamt, dass es sich um den einen einzelnen genuinen Täter handelt, einen Mann mutmaßlich mit psychischen Störungen, das wurde angenommen. Dem ist aber so nicht. Es sind mehrere Täter, das ist jetzt ganz klar, die Serie ist ja weitergegangen bis in die Gegenwart hinein. Es sind auf jeden Fall mehrere Täter. Zunächst werden es Nachahmungstäter gewesen sein. Jetzt sind auch Täter unterwegs, sozusagen auf eigene Rechnung. Also wir sprechen nicht mehr von dem einen Pferderipper. Das war vielleicht zu Anfang der Fall in den ersten Jahren. Jetzt sind es mehrere Täter, nach denen gesucht wird. Und bis auf einen Fall, das war ein junger Mann, ich glaube 18, 19 Jahre alt, der ist gefasst worden, nachdem er Pferde getötet hatte. Nicht viele, zwei, drei waren es. Der ist gefasst worden, aber dem konnten dann weitere Taten nicht nachgewiesen werden. Bis auf diesen einen Fall bleibt alles im Wagen und ist ungeklärt.
Über Jahre hinweg vage und ungeklärt, das hatten wir an anderer Stelle hier in diesem Podcast auch schon mal, aber wir reden ja jetzt hier gerade nicht über irgendeinen Cold Case, wo man sagen kann, okay, die Ermittlungsmöglichkeiten waren vor 20, 30 Jahren vielleicht so, dass es noch nicht möglich war und heute vielleicht möglich wäre, die Täter oder den Täter ausfindig zu machen. Das ist ja nach wie vor ein sehr aktueller Fall. Die letzten Taten liegen noch gar nicht so lange zurück, oder?
Das war im Mai, Juni dieses Jahres. Das waren auch wieder verschiedene Taten. Teilweise, also präsent habe ich das jetzt nicht mehr im Einzelnen, aber ich weiß, dass es auch Taten gab vor gar nicht langer Zeit in der Bremer Region. Insgesamt muss man sagen, es hat vor allen Dingen den nordwestdeutschen Raum betroffen und teilweise auch den Osten Deutschlands. Im Süden gab es keine Taten. Auch wieder ein Hinweis darauf, um welchen Täterkreis es sich handeln könnte.
Du bist jetzt auch wieder bei könnte, also im Konjunktiv und beim Täterkreis. Ist es denn wirklich so, dass es überhaupt keine Spuren, keine Beweise oder wenigstens Indizien gibt auf einen oder mehrere Täter?
Indizien gibt es darüber hinaus dadurch, dass an manchen Tatorten Tatwaffen gefunden wurden. Die Täter, muss man ja sagen, haben zugeschlagen, unter anderem mit Lanzen, die selbst gebaut waren. Einmal wurde auch eine Schusswaffe gebraucht. Diese Gewaltbereitschaft hat bei den Experten des Landeskriminalamtes die große Sorge ausgelöst, dass so ein Mensch, der zu solchen bestialischen Taten in der Lage ist, möglicherweise auch irgendwann Menschen angreift. Also daraufhin hat dieser Fall ja dann auch oder die Fälle absolute Priorität bekommen, eine Zeit lang beim Landeskriminalamt in Hannover. Es gab die Soko Pferd, viele Beamte, die darauf angesetzt waren, und aber eben ohne jeden Erfolg, bis auf diesen einen einzelnen Fall, von dem ich gerade sprach, der junge Mann, der festgenommen wurde. Ansonsten tappen die Ermittler bis heute im Dunkeln. Die Soko ist wieder aufgelöst.
Das klingt ja jetzt erstmal weitgehend so ernüchternd, was die Ermittlungsergebnisse angeht. Aber du hast mir, ich glaube, das darf ich vorwegnehmen, im Vorgespräch auch gesagt, dass es auch für dich, du bist Chefreporter, du hast eine Menge Geschichten geschrieben, in der Recherche durchaus aber auch was Besonderes gab, was du so noch nicht gehabt hast, und dass du auch durchaus Sachen erfahren hast, die vielleicht noch nicht im Weserkurier zum Beispiel standen. Und jetzt gerade an der Stelle, wo du sagst, im Prinzip weiß man nichts, weiß man eventuell vielleicht doch noch mehr, oder ist es tatsächlich gerade total kalt, was die Ermittlungen angeht?
Ich hatte, wenn ich das sagen darf, Kontakt zum Landeskriminalamt, logischerweise im Zuge meiner Recherchen. Ich bin auch mal in Hannover gewesen, beim damaligen Sprecher des LKA, Detlef Ehrecke. Zudem habe ich ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut. Es ist für uns Journalisten ja wichtig, dass wir Vertrauen gewinnen bei den Ermittlern. Und dann wird einem auch schon mal was erzählt, was eigentlich nichts für die Presse ist. Jedenfalls hatte ich ein sehr enges Verhältnis zu Detlef Ehrecke. Und ich habe dann auch mal die Gelegenheit gehabt, einen Tatort zu besichtigen. Ich hatte davon erfahren, bin da auf gut Glück hingefahren und habe noch ein weiteres Glück gehabt, habe dann dort, das war ein reiner Zufall, die Kollegen, Kolleginnen vom Landeskriminalamt der Abteilung Spurensicherung angetroffen. Mit denen habe ich geredet. Die haben mir auch einiges erzählt. Auch das hätte ich eigentlich nicht wissen, erfahren dürfen. Und dann kam es so, dass ich mal wieder, nachdem der Pferderipper wieder zugeschlagen hatte, beim LKA angerufen habe. Die Detlef Ehrecke war im Urlaub. Es war ein anderer Beamter am Telefon. Der kannte mich nicht. Und ich habe ihm erzählt, was ich weiß. Und das Gespräch verlief erst einmal ganz normal. Der Mann war sehr freundlich, hatte mich ja vorher vorgestellt, dass ich Jürgen Hinrichs vom Weserkurier. Und nachdem ich dann erzählt und erzählte von all dem, was ich weiß zum Pferderipper, verstummte dieser Mensch plötzlich, sagte gar nichts mehr, gab auf meine Fragen keine Antworten mehr und sagte dann irgendwann im barischen Ton: Herr Hinrichs, sagen Sie bitte nochmal ganz genau, wer Sie sind, von welchem Medium Sie kommen. Und er sagte es in einem Ton, der mir verriet, dieser Mann hatte den Verdacht, dass er gerade mit dem Pferderipper spricht. Warum? Weil ich ihm Täterwissen offenbart habe. Ich konnte ihn dann überzeugen, dass ich nicht der Pferderipper bin.
Das ist für uns umso erfreulicher, weil du sonst wahrscheinlich auch nicht mehr berichten könntest. Das ist tatsächlich auch besonders, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sich deine Recherche dahin führt. Da hast du ja vorhin dir nicht in die Karten gucken lassen. Aber nichtsdestotrotz, abgesehen vom Täterwissen, da kann ja meiner Meinung nach ein Ermittler jetzt auch nicht drauf setzen, dass da eine Person ausfindig gemacht werden kann, die das sofort offenbart. Da muss es doch bestimmt auch irgendwie ein Profiling geben, also irgendwie Menschen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, welche Charaktere kommen denn überhaupt in Frage? Was ist da bei den Ermittlern unterwegs? Also wie stellen Sie sich letztendlich die Pferderipper oder den Pferderipper vor?
Ich finde, wie immer beim Profiling, ich habe da so meine Probleme, weil die Ergebnisse doch oft relativ banal sind. Man kennt das ja auch aus den Krimis im Fernsehen. Wird ein Täterprofil gezeichnet und dann fragt sich der Laie, ja Gott, dafür brauche ich doch keinen Experten, das weiß ich doch selbst. Also, der Pferderipper, ja, natürlich, er ist ein Mann. Er ist muss ein kräftiger Mann sein, weil was er mit den Pferden da gemacht hat, das zeugt von ungeheurer Brutalität, aber eben auch von Kraft und Entschiedenheit und er ist ein Waffennarr, das nehmen die Polizisten auch an. Er hat die Waffen teilweise selbst gebaut, also mindestens die Lanzen hat er selbst gebaut. Er muss also auch handwerklich sehr begabt sein. Die Polizisten gehen außerdem davon aus, auch das ist ja naheliegend, dass, weil die Pferde insbesondere im Genitalbereich verletzt werden. Das sind Taten, die möglicherweise, oder es liegt nahe, dass das sexuelle Motive sind, dass diese Täter psychisch gestört sind, dass sie sehr mobil sind, mit Autos unterwegs. Die Taten sind in der Regel nachts passiert, dass dieser Mensch, dieser Mann eine Affinität hat oder gewohnt ist, mit Tieren umzugehen. Die Tiere sind ihm gefolgt teilweise. Ne? Ist auf die Koppel und die Pferde dazu bewegen können, in eine bestimmte Ecke zu laufen, wo sie dann umgebracht wurden oder schrecklich verletzt wurden. Das ist das Profil. Und wie gesagt, also das hätte ich als Laie mir auch so ausdenken können. Ich will jetzt die Arbeit der Profiler nicht herabwürdigen, um Gottes Willen, das würde ich nicht tun. Aber als ich das Profil las, habe ich gedacht, okay, ja, liegt doch auf der Hand.
Ja, auch an der Stelle ist es sicherlich etwas vage. Was etwas konkreter ist, ist die Seite der Geschädigten. Wir haben jetzt sehr viel über die Seite der Täter oder der möglichen Täter oder des möglichen Täters gesprochen. Aber die Geschädigten, das wissen wir sehr klar. Wir haben ja auch eingangs im O-Ton Kurt S. gehört, also jemand, der durch diese Taten seine Tiere verloren hat. Er hat da unter anderem von Bildern gesprochen, die er seinen Lebtag nicht vergessen wird. Und mit dieser Emotionalität der Schilderung steht er eigentlich nicht alleine. Auch bei einer kurzen Google-Recherche findet man eigentlich Äußerungen von vielen Beteiligten, die durch diese Taten Tiere verloren haben, die sehr, sehr, sehr emotional wirken, teilweise aber auch zu Selbstjustiz aufrufen. Und das ist in dieser Deutlichkeit sicher etwas, was man gar nicht so oft hört. Wie erklärst du dir das, dass es teilweise sehr, sehr, sehr extreme Reaktionen auf diese Taten gibt?
Man muss wissen, dass wenn dieser Mensch erwischt würde, er nicht, wie man das annehmen könnte, ich habe auch mal mit Züchtern gesprochen, die sagen, der ermordet unsere Tiere und wenn wir den erwischen, dann bringen wir ihn um. Und zwar mit ruhiger Stimme, dann ohne Emotionen, aber ganz klar, dass wenn sie so jemanden fänden, wenn sie so jemanden antreffen am Tatort, der so etwas verbrochen hat an den Tieren, sie würden ihn umbringen. Sie würden ihn unter, wie sagten Sie, das ist ein Ausdruck, den ich gar nicht kannte, der kommt dann unter die Pferde. Das heißt, er würde totgetreten von den Pferden. Das ist, das hat mich erschreckt. Es ist ja schon noch mal was anderes, nicht? Da muss man doch unterscheiden, ob es um Tiere geht oder um Menschen. Aber was mich dann doch auch immer wieder verblüfft ist, solche Täter, der Pferderipper, würde jetzt nicht wegen Totschlags oder wegen Mordes angeklagt. Nein, er würde angeklagt oder er käme mit möglicherweise auch mit einem Strafbefehl davon, weil es bei der Verletzung von Tieren oder bei der Tötung von Tieren um Sachbeschädigung geht. So sieht es das Gesetz vor.
Bedeutet also, wenn es am Ende vielleicht doch den einen Haupttäter gibt, der möglicherweise Dutzende, wenn nicht sogar mehr als 100 Pferde umgebracht hat, getötet hat, dass er dann mit einer Bewährungsstrafe davonkommt? Oder wie habe ich das zu verstehen?
Ich kann mir vorstellen, wie ich das eben sagte, dass es möglicherweise dann auch mit einem Strafbefehl abginge, also mit einer Geldstrafe, und es gar nicht zu einer Verurteilung käme. Aber wenn es jetzt gelänge, den Pferderipper zu fassen, einen Mann, also ich sagte ja anfangs, es handelt sich um mehrere Männer, aber wenn es gelingt, einen Mann zu fassen, der viele Taten verübt hat, dann, wenn es um eine Serie geht, ich vermute mal, wegen der Dimension wird es dann doch zu einer Verurteilung kommen. Also der Mann wäre dann vorbestraft. Aber in den Knast käme er sicherlich nicht. Nicht wegen Sachbeschädigung, nicht dann, wenn er das erste Mal kriminell geworden ist oder es ihm das erste Mal nachgewiesen werden konnte. Deswegen geht dann keiner ins Gefängnis. Das ist ausgeschlossen.
Es
Klingt auf jeden Fall nach einem der Fälle, wo man halt emotional eventuell überhaupt nicht damit zusammenkommt, mit dem, was die Justiz dann an möglichen Strafen bereithält. Wie geht's dir denn da, wenn du dann ganz nah dran bist an den Fällen und vor allen Dingen auch an den Betroffenen? Glaubst du, dass der Rahmen, den die Justiz da vorgibt, noch angemessen ist, oder sollte man sich da einfach nicht aus der Emotion leiten lassen?
Hier geht es um Tiere, so schrecklich diese Taten sind. Und was anderes ist es, wenn es um Menschen geht. Aber aus der Emotionalität heraus, aus diesem Hass, aus dieser Wut heraus, kann ich das für den Moment verstehen, dass man sich so äußert. Mit einem gewissen Abstand nehme ich sowas natürlich kategorisch ab.
Ja, unterm Strich auf jeden Fall ein sehr facettenreicher Fall und auch ein Fall oder gleich mehrere Fälle, die einen nicht kalt lassen bzw. ungerührt lassen. Und auch deswegen haben wir ihn ja hier in unsere Reihe aufgenommen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr über den Pferderipper, aber auch über weitere Verbrechen in Bremen und der Region erfahren möchten, die ganze Serie Verbrechen, die die Region bewegten, finden Sie natürlich auf weserkurier.de. Und auch unter shop.weserkurier.de, unser neues Magazin, in dem Sie gleich 16 echte Kriminalfälle aus der Region finden, inklusive Hintergründe und Interviews. Was mir jetzt noch bleibt, ist, mich zu bedanken bei meinem Gesprächspartner Jürgen. Vielen Dank für die Einblicke in die Recherche. Es war sehr spannend. Und dann bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. War mir auch ein Vergnügen, wenngleich es natürlich nicht schön ist, über solche Taten zu reden, über die schrecklichen Ereignisse, die Züchter über sich ergehen lassen müssen. Das ist ja bis heute so. Wir bleiben da am Ball, wenn es weitere Taten gibt. Wir lassen da nicht locker und das Landeskriminalamt hoffentlich auch nicht. Dankeschön, meine Damen und Herren. Auf bald mal.
Das war Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.